Mein Physiklehrer allerdings, in seiner Welt scheint es nur Physiker zu geben, Physikerinnen scheinen nicht zu existieren.
Ich frage sie auch immer mathematisch, wenn die Männer und Frauen im Schnitt gleich intelligent sind und die Besten die Jobs bekommen, warum haben wir nicht überall 50-50? Weil es einfach logischer wäre, weil dann eben die Besten da sitzen würden.
Direction Future. Der Podcast von Johnson & Johnson mit zukunftsweisenden Ideen und Ansätzen für ein besseres Morgen.
Mehr Frauen in technischen Berufen. In dieser Folge reden wir mit jungen Studentinnen, die sich für die ETH entschieden haben. Doch in der Schweiz sind sie in der Minderheit. Warum ist das so und wie ändern wir das? Wir diskutieren über das Bildungssystem, gesellschaftliche Normen, Stereotypen und wie man Technik und Naturwissenschaften besser und anders vermitteln kann. Im Gespräch mit mir sind zwei erfolgreiche Unternehmerinnen, die uns von ihren Erfahrungen, Hürden und Wünschen erzählen. Clelia Bieler, sie ist Soziologin und Gründerin des Unternehmens Frau Mint.
Hallo, Tanja.
Und Patricia Leri, Medienunternehmerin, Gründerin von Alex und Ökonomin.
Hoi, Tanja.
Beide sind in Berufsfeldern tätig, in denen der Frauenanteil immer noch recht tief ist. Das Stichwort heißt MINT. Was es genau bedeutet, hören wir jetzt.
Sie werden als zukunftsfähige Berufe in einer zunehmend digitalisierten Welt bezeichnet. Auf Deutsch sind es MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Der Frauenanteil in diesen Wissenschaften und den entsprechenden Berufen ist laut Economy Suisse immer noch erschreckend tief. Laut dem Bundesamt für Statistik liegt er im Ausbildungsfeld Software- und Applikationsentwicklung und Analyse per 2021 bei 8%. Bei Elektronik und Automation sind es gerade mal 6%. Eine Studie der sozioökonomischen Forschungs- und Beratungsfirma Rita Soseco aus dem Jahr 2019 zeigt, dass der Frauenanteil in den Ingenieurwissenschaften an Schweizer Universitäten bei 27,5%, an Fachhochschulen nur bei 20,1% lag. Die aktuellsten Zahlen zeigen, dass sich hier auch in den letzten 3 Jahren nicht viel getan hat. Per Februar 2022 liegt laut dem Bundesamt für Statistik der Anteil der Frauen am Forschung- und Entwicklungspersonal schweizweit bei 36%. Ein Plus von gerade mal 8% seit dem Jahr 2000.
Und die Schweiz schneidet im Vergleich mit der restlichen Welt nicht besonders gut ab. Der Anteil von MINT-Absolventinnen liegt bei 22%. In Deutschland sind es 28%, in den USA 34% und in Schweden 36%. Wann fängt die Berufswahl an und wie entscheiden wir, welchen Berufsweg wir einschlagen wollen?
Ich möchte später vielleicht Gärtnerin oder Ballerina werden. Ich möchte mal Polizist werden, weil ich einfach cool das finde.
Ich bin 7 und ich möchte gerne Fußballspieler werden.
Hallo, ich heiße Leonie, ich bin 9 alt und ich möchte gerne Tierpflegerin oder Zoopflegerin werden, weil ich ultra gerne Tiere habe.
Ja, Patricia, wenn du die Kinder so hörst, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, es sind auch eher wieder die schlecht bezahlten Jobs, wenn ich als Ökonomin jetzt auch noch den Geldaspekt reinbringe. Also wirklich sehr stereotyp. Also da fehlen anscheinend immer noch die Vorbilder, die Rollenmodelle, dass man eben Frauen in anderen Berufen oder nicht so stereotypen Berufen sieht.
Wie war das denn bei dir? Wie hast du deine Berufswahl getroffen?
Also Ballerina konnte ich schon gar nicht werden, weil ich einfach sehr schlecht im Sport war und ungenügend. Das fiel schon mal raus. Aber ich hatte halt das Glück, dass ich quasi der Sohn meines Vaters war. Also ich hatte nicht diesen Brudereffekt. Ich war die Ältere und mangels eines Sohnes, also ich hatte noch eine jüngere Schwester, musste er sich dann halt mit mir beschäftigen in dem Sinne und seine Sachen, seine Hobbys, seine Leidenschaften, das war Mathematik, Schach eben auch, Programmieren mit mir ausleben, oder? Und dass auch diese Logiktrainer. Und da habe ich sicher auch profitiert. Er wollte mich natürlich zu einer jungen Polka-Schachweltmeisterin erziehen sogar. Aber das hat dann wirklich zu Widerständen bei mir geführt. Ich habe dann auch mit 2 Jahren wollte mich immer Schachbrettfiguren aufsagen lassen und hat mich da vorgeführt, bis ich alle nur noch Schaf genannt habe. Und da gab es dann auch so gewisse Widerstände. Er hätte mich gerne wirklich so. Aber ich habe mir wirklich Mathematiklehrerin, das wäre für mich schon so ein Berufswunsch gewesen.
Echt? Und wieso? Hast du es dann nicht verfolgt?
Es war, also ich habe ja eigentlich mit Ökonomie schon ein sehr zahlenlastiges Studium gemacht, sehr viel Statistik natürlich. VWL ist natürlich auch sehr zahlenlastig. Und das habe ich aber, muss man dann auch sagen, eher aus feministischen Gründen dann gewählt. Ich wollte einfach überhaupt kein Frauenstudium machen, partout. Und um das System zu ändern, das System von innen kennenzulernen, die Wirtschaft zu verstehen und dann vielleicht die Wirtschaft zu ändern.
Also das war in diesem Alter, jugendlichen Alter bereits, so ein Entscheid, ein feministischer Entscheid?
Schon mit 18, ja.
Gab es denn damals auch Impulse von außerhalb, die dich gefördert haben, Ökonomie zu studieren? Quasi äußere Faktoren wie eine Berufsberatung?
Es war schon, wenn ich zurückdenke, eigentlich verblüffend, auch irgendwie schade und beschämend auch, dass mir die Option ETH oder wirklich ein naturwissenschaftliches Studium, das wusste ich gar nicht, die gab es für mich gar nicht. Ich kannte keine Ingenieurin oder auch wenig Ingenieure, vielleicht noch eher Informatiker dann so ein bisschen, aber es war überhaupt nie ein Thema, dann wirklich ETH, dass dort wirklich die weltweit auch eine Top-Universität wäre, sich da auszubilden, diesen Gang zu wählen. Genauso wie ich eigentlich keine Unternehmer und Unternehmerinnen kannte. Also gerade auch Unternehmerinnen, das gab es nicht. Es gab auch kein Ecosystem. Es gab nicht diese Inkubatoren, Accelerators, die es jetzt auch gibt. Also das Unternehmerin zu werden, was ist das? Oder ein Berufswunsch, oder eben eine Biografie, die man gar noch nicht kannte. Und später, während des Studiums, habe ich natürlich dann schon ETH-Menschen, also vor allem Männer, gesehen. Und dann hat man natürlich dort gesagt, nein, mit denen zu studieren, ungepflegt, unkommunikativ, Hilfe, da will man sicher nicht hin. Also auch ganz, ganz die bösen Klischees natürlich dann wiederum, was sehr abschreckend war.
Mhm. Also wir haben über die ETH gesprochen, über die Berufswahl. Ja, vor dieser Entscheidung steht auch die 17-jährige Zoe und sie hat sich ganz bewusst für den MINT-Weg entschieden.
Hallo zusammen, ich heiße Zoe und ich bin 17 Jahre alt. Ich ließ mich auch immer sehr stark von meinem Umfeld beeinflussen. Als ich in der Kita war, wollte ich Kita-Leiterin werden, im Kindergarten wollte ich Kindergärtnerin werden, in der Primarschule Primarschullehrerin. Im Gymnasium hat sich das dann allerdings geändert. Ich wollte lange Zeit Ärztin werden, bis ich dann vor kurzem den Studiengang Gesundheitswissenschaften und Technologie an der ETH entdeckt habe.
Also, wir haben es gehört, das Umfeld ist also doch sehr wichtig bei der Berufswahl.
Ja, absolut. Ein Einflussfaktor. Ich finde aber auch so ein bisschen die holistische Sicht auch ganz wichtig. Vielen Frauen sind sehr... Die mögen es breiter, nicht diesen Nischenfokus. Oder wenn man zum Beispiel, man sieht auch bei Informatiklehrgängen eben Design Thinking und Design eben auch integriert als Aspekte und die lehrt, dann kann das viel mehr Frauen auch anziehen. Und das ist wahrscheinlich auch eine ganz andere Denkweise. Es gibt ja bei der Swissair gab es ja dieses Beispiel, dass die immer nur Piloten angestellt haben, weil nur immer Männer diese Tests bestanden haben, diese ganzen räumlichen Tests und so weiter, wie die durchgeführt wurden. Und als sie dann einen Switch gemacht haben, einen kleinen im Test, das anders gefragt haben, haben plötzlich auch Frauen diesen Test bestanden, weil sie eben ganz anders auch daran herangehen. Und das fand ich auch immer spannend. Dann gab es dann auch Pilotinnen.
Bei uns im Studio begrüße ich jetzt auch Clelia Bieler. Hallo Clelia.
Hallo Tanja.
Ja, mit deinem Unternehmen Frau MINT setzt du dich für eine frühzeitige Förderung von Kindern und Jugendlichen in MINT-Berufen ein. Was erachtest du als wichtig, wenn es um die Berufswahl geht?
Ich glaube, Patricia, du sprichst es an. Die Frauen, die sind zahlreiche vertreten in interdisziplinären Studiengängen oder vielleicht auch in technischen Studiengängen, die mehr in Richtung Biologie, Umwelt gehen, Nachhaltigkeit, da hat es eine höhere Frauenquote im Studium. Also ich glaube, das ist sehr ein wichtiger Faktor.
Dieses sinnorientierte Studieren eben auch und auch bei der Auswahl. Wir merken es bei uns natürlich im Finanzbereich, beim Investieren. 92% der Frauen ist nachhaltiges Investieren so, so wichtig. Das hat gerade eine BNY Mellon Studie gerade wieder gezeigt, kürzlich. Also unglaublich. Man müsste sich auch mal vorstellen, wie die Anlagewelt aussehen würde, wenn wirklich Frauen bestimmen würden, wo unser Geld hinfließt.
Mhm, absolut. Und wenn wir das jetzt von Zoe aufgreifen, sie will an die ETH, welche Herausforderungen und Chancen erwarten Sie?
Ich glaube, Chancen hat sie sehr viele als junge Frau an der ETH und vor allem nachher auf dem Arbeitsmarkt. weil Frauen werden ja nach wie vor sehr gesucht, jetzt auch in den technologischen, in den MINT-Bereichen. Ich denke an der ETH selbst, vom ganzen Studienumfeld her, die Unternehmenskultur oder die Hochschulkultur ist immer noch ziemlich männlich geprägt. Ich denke, Zoe ist sich dem sicher bewusst und muss sich sicher auch darauf einstellen. Und du hast es auch schon gesagt, es geht nicht nur darum, die Mädchen, die jungen Frauen in ein technisches Studium hineinzubringen oder sie dafür zu interessieren, sondern es geht auch darum, sie in diesem Studium drin zu behalten. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und gerade Zoe, wir haben es gehört, sie will Gesundheitstechnologie studieren, also einer der Studiengänge, der sehr interdisziplinär auch konzipiert ist. Und ich sage immer, es muss dann aber auch irgendwie drin sein, was draufsteht. Weil wenn wir einfach so einen Studiengang neu benennen, damit ist es nicht gemacht, dann haben wir am Schluss ganz viele Dropouts.
Ja, wie würde man das dann bezeichnen? Oder Science-Washing? Oder ich wieder Pink-Washing auch in der Wissenschaft?
Ja, eine, die bereits an der ETH studiert, ist unsere Gästin Jana.
Hallo zusammen, ich bin Diana, ich bin 27 Jahre alt. Als ich mich für das Elektrotechnikstudium entschieden habe, wurde ich oft gefragt, willst du das wirklich machen? Hast du nicht Angst, die einzige Frau zu sein? Und jetzt an der ETH bin ich ja zum Glück nicht die einzige Frau. Aber manchmal, wenn ich mich im Prüfungssaal umschaue und fast keine Frauen sehe, dann wünschte ich mir manchmal schon, dass es mehr Frauen hätte.
I feel you, Jana. Also ich komme halt auch aus so einem Umfeld, oder? Es war auch bei, ja, vor 25 Jahren schon fast ein Vierteljahrhundert, oder? ÖGS-Studium da begonnen. Es waren wirklich ganz, da waren wir vielleicht 18% Grundstudium dann, dann wird es natürlich noch viel weniger. Ich war in unserer Lerngruppe von 8, war ich immer die einzige Frau. Und nachher später im Wirtschaftsjournalismus auch immer sehr in der Minderheit. Wir haben immer noch 90% eigentlich Wirtschaftsjournalisten.
Ich finde es auch bezeichnet, was Jana erlebt hat, wie ihr Umfeld reagiert hat darauf, dass sie jetzt eben Elektrotechnik studieren möchte. Also das Umfeld hat so reagiert, Alla, willst du das wirklich? Ich glaube, das ist auch nach wie vor ein großes Problem, eine große Herausforderung. Wie reagiert schlussendlich dein Umfeld? Wie reagiert die Gesellschaft darauf, wenn du vielleicht ein geschlechtsuntypisches Studium in Angriff nehmen willst?
Ja, wenige Frauen an der ETH, eben, es ist nicht ganz einfach. Bei Zoe in der Schule ist das nicht anders.
Meines Wissens sind wir in meiner Klasse zu zweit, die an die ETH möchten, in unserem Jahrgang sogar zu zweit, die an die ETH möchten. Die anderen Mädchen wollen vermehrt geisteswissenschaftliche Studiengänge anfangen oder Sprachen studieren oder in die Kunstrichtung gehen.
Woran liegt das?
Da muss man weit zurückgehen. Also es beginnt auch mit der ganzen Sozialisierung ganz früh. Und es gibt so das berühmte Princeton-Experiment. Da wird eine Geschichte erzählt von einer super smarten Person, die ist ganz gescheit. Und da müssen die Kinder dann auf dem Foto zeigen, wer das sein könnte. Und bis 6 Jahre alt, bis 5, 6, wählen sie eigentlich immer ein Foto ihres eigenen Geschlechts. Und dann kippt das dramatisch, würde ich sagen. Das sind fast 100% nachher ab 6 zeigen beim super smart person auf den Mann, auf ein männliches Bild. Und da muss man sich schon fragen, was passiert? Das zeitgleich fällt genau mit der Einschulung, Kindergarten, Schulsystem zusammen, wenn diese Gruppen aufeinandertreffen, die sich halt auch unterschiedlich verhalten. Und da nimmt das Selbstbewusstsein der Mädchen enorm und rapide ab. Und ich meine, ich sehe es auch bei meinen eigenen Kindern, oder? Ich habe ein Mädchen, zwei Jungs, und die Jungs halt auch viel mehr kompetitiv rein, einfach wirklich ab Geburt her. Sind natürlich nicht alle gleich, das muss man immer sagen, aber im Schnitt gesehen haben wir gewisse Tendenzen, einfach auf Verhaltensweise, auch hormonell, oder? Man hat mit mehr Testosteron hat man vielleicht ein bisschen andere Verhaltensweisen als mit mehr Östrogen. Das wissen wir ja auch, ist auch wissenschaftlich gezeigt. Aber eben da, wenn die zusammenkommen, und dann gibt es eben noch die nicht nur eben die gesellschaftliche, schulische Komponente, sondern auch die Erziehung, die Eltern. Da hat man auch gesehen, dass Eltern eben viel mehr dreidimensionale Spiele, Klötze, Lego, Puzzle mit den Jungs spielen und mit dreidimensionales Spiele zum Beispiel sehr wenig mit den Mädchen oder bis gar nicht. Und das ist so, so wichtig auch für das räumliche Denken, für die räumliche Erfassung, für Mathematik. Und das sind alles so unbewusste Sachen, die wir erst steuern können, wenn wir die Informationen wirklich auch mal rauslassen können oder eben verteilen können.
Genau, also die Eltern und das ganze Erziehungsumfeld spielt sehr hier hinein, dass sie einfach auch vielleicht aktiv versuchen, in der Erziehung der Kinder, auch der Mädchen, frei von Geschlechterstereotypen eben auch zu erziehen. Und ich merke, ich mache das oder ich versuche das zu machen, aber man merkt auch, man ist halt nicht alleine. Das Umfeld ist auch sehr wichtig und man kann da noch so gegensteuern, wenn dann zum Beispiel das Mädchen von den Peers oder in der Schule wieder demotiviert wird, muss man wieder von vorne beginnen.
Es gibt ja ganz abenteuerliche Thesen, auch die sich so krass hartnäckig halten, oder? Mit Hormon und Hirngröße, dass Mädchen einfach nicht rechnen können, oder? Diese Glaubenssätze sind ja auch Glaubenssätze zu überwinden. Ich finde das immer spannend, das ist ja kulturell ganz anders zum Teil. Also gerade auch in Asien, die Finanzen machen, die rechnen, sind die Frauen. Also es ist zum Teil ganz unterschiedlich, was man da erreicht. Oder Ägypten gibt sehr viele Ingenieurinnen. Also da, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Wir wissen auch, im Schnitt sind Frauen und Männer gleich intelligent, aber eben auch sehr, sehr mit der kulturellen Sozialisierung.
Oder man sieht es auch am Prestige gewisser Berufe, am gesellschaftlichen Prestige, das sie haben. Gerade MINT-Berufe haben oft ein sehr hohes Prestige, vielleicht im Vergleich zu eher Berufen in der Bildung oder in der Gesundheit. Und da in der Bildung, in der Gesundheit haben wir sehr viele Frauen, im MINT-Bereich eher die Männer. Und es kann ja auch switchen, das haben wir am Primarlehrerberuf zum Beispiel gesehen. Da waren früher vor allem Männer auf dieser Stufe tätig. Und das hat sich dann irgendwann, hat sich das gewandelt und es sind vor allem Frauen jetzt Primarlehrerinnen und gleichzeitig hat sich eben der Prestige des Berufs auch gewandelt.
Und der Lohn, das ist ja auch wahnsinnig, oder? Die sinkt dann und das Gleiche sieht man jetzt zum Beispiel im Beruf des Arzten oder Ärztinnen, wo jetzt mehr Ärztinnen oder Frauen auch abschließen, dass plötzlich die Löhne da unter Druck kommen oder eher sinken. Und das sind unglaubliche Mechanismen, oder? Dass man weibliche Werte, sogenannte, oder eben Charaktereigenschaften geringer schätzt in einer Gesellschaft. Das ist so wichtig, eben auch die quasi Frauenberufe, sogenannte, aufzuwerten, auch finanziell. Pflegeinitiativen, das ist ja wirklich, da hat man auch mal gesehen, was systemrelevant ist, oder? Und was eine Gesellschaft, auf was eine Gesellschaft baut. Und wenn wir das nicht hinkriegen, oder? Es ist sobald beides, oder? Oder dann wird Pflege plötzlich ein Männerberuf und da würden auch die Löhne steigen, aber das ist ja auch, ja, das ist absurd, dass wir müssen da einen Weg rausfinden.
Und du hast die weiblichen Eigenschaften angesprochen, was immer mit weiblich auch assoziiert wird. Und ich glaube auch vor dem Aspekt von Diversity ist es extrem wichtig, dass gerade in MINT eben auch solche weibliche Aspekte reinkommen. Wir wollen ja nicht, dass die Frauen in MINT-Berufe kommen und dann angepasste Männer werden.
Wir haben es auch schon angesprochen, Vorbilder sind wichtig. Und Zoe hat da eine spezielle Erfahrung mit ihrer Lehrperson gemacht.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vielen Lehrpersonen schlicht und einfach egal ist, was wir studieren gehen. Wir sollen dem nachgehen, das uns interessiert. Mein Physiklehrer allerdings, in seiner Welt scheint es nur Physiker zu geben. Physikerinnen scheinen nicht zu existieren. Und das hat mir schon ein bisschen zu schaffen gemacht am Anfang. Irgendwann habe ich mir dann aber einfach gesagt, dem möchte ich es zeigen. Das kann nicht sein, dass es keine Physikerinnen gibt. Wir sind da genauso fähig und irgendwann wird auch er verstehen, dass die Welt viel mehr davon hat, wenn man auch Physikerinnen ernst nimmt.
Also das löst schon was aus, oder? Wenn man das so hört.
Das ist heftig, ja.
Wie war das bei euch? Oder ja, wie nehmt ihr das wahr mit den Lehrpersonen? Was für eine Rolle nehmen sie ein, wenn es um MINT-Fächer geht?
Also Lehrpersonen können einen wahnsinnigen Effekt haben. Ich hatte wirklich das Glück, eine Wahnsinnsprofessorin zu haben, dann im Wirtschaftsstudium, hätte fast noch doktoriert, obwohl ich das eigentlich gar nicht mein Plan wäre, einfach ein Role Model, eine Frau, die Frau geblieben ist, in dieser international publiziert hat, wirklich eine Ökonomin, die die war für mich sowas auch von ermutigend, das zu sehen. Dieses Selbstbewusstsein auch und wie sie ihr Fach vertreten hat und trotzdem sehr, sehr feminin war. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Und ich glaube, gerade für die MINT-Fächer ist es sehr wichtig, dass die Lehrpersonen für diese Gender-Stereotypen auch sensibilisiert sind. Also, dass sie sich dessen bewusst sind und dass sie zum Beispiel, wenn ein technisches Problem auftritt oder so, nicht immer die Schüler fragen, sondern vielleicht auch mal eine Schülerin, an was es liegen könnte.
Also es gibt also Unterschiede bereits im Unterricht. Susanne Thoma, ehemalige CEO der BKW, erstaunt das.
Grüezi miteinander. Mein Name ist Susanne Thoma und heute bin ich Verwaltungsratspräsidentin der Sulzer AG. Es würde mich schon interessieren, wie Naturwissenschaften und Technik vermittelt werden und ob es da gewisse Hemmungen oder Hemmnisse gibt in der Art, wie man es vermittelt, die Frauen davon abhält, diese Berufe zu wählen. Ich bin überzeugt, dass man es anders machen könnte, so dass Technik und Naturwissenschaften bei den jungen Frauen, bei den Mädchen auf mehr Anklang stößt.
Ja, ich glaube, wir haben da sehr viele Antworten schon darauf gegeben, oder? Mit dem holistischen, ganzheitlichen Blick, mit dem sinnorientierten, aber auch, wie wird das auch im Ablauf vermittelt? Mit was steigt man ein in ein Fach? Das Optik bei der Physik ein gutes Beispiel, das ganze Visuelle, das sehr wichtig ist und auch zieht, auch Design oder wenn man Kunst vielleicht auch schaut, es ist ja auch in der Technik, ist Design Thinking oder Frontend Development auch extrem viel gefragt, auch heutzutage sehr gefragt. Ich würde sagen, eben diese Bilder müssen, diese auch neuen Berufe müssen vielleicht auch besser kommuniziert werden.
Und ich fände es auch für Schulen wichtig, gerade im MINT-Bereich, dass sich die Schulen zu einem gewissen Grad auch öffnen und mehr auch zusammenarbeiten mit Unternehmen, gerade vielleicht auch mit weiblichen Role Models, dass sie weibliche Role Models auch in die Klassenzimmer bringen. Und es gibt ein sehr spannendes Projekt, das heißt Kids Info. Und bei diesem Projekt gehen wirklich Ingenieurinnen, Technikerinnen, die nehmen sozusagen die Klasse ein für einen halben Tag. Und sie erzählen dann aus ihrem Lebenslauf, sie erzählen, wie sie da gelandet sind, wo sie jetzt sind. Und sie machen aber auch etwas mit den Kindern, wirklich hands-on, etwas Praktisches. Und ich denke, gerade das hat eine Signalwirkung nicht nur für die Mädchen, sondern eben auch für die Buben. Weil sie sehen, es gibt Ingenieurinnen, das ist ja gar nichts Besonderes.
Mhm. Ja, und wenn es nicht so früh beginnt, dann passiert es an der Schule. Und Zoe hat da auch so ihre Erfahrungen, wie MINT unterrichtet wird.
Der naturwissenschaftliche Unterricht am GIMI ist vor allem verglichen mit den Sprachfächern sehr viel unpersönlicher. Es ist eigentlich ausschließlich Frontalunterricht. Es wird wenig eingegangen auf individuelle Probleme, individuelle Interessen. Und das führt bei vielen dazu, dass das Interesse an diesem Fach gering ist und dass man sich auch in den entsprechenden Unterrichtsstunden weniger wohlfühlt.
Also ich muss jetzt sagen, wenn ich das höre, dann blutet mein Herz ein bisschen. Wie ich vorher gesagt habe, wenn ich das höre, MINT-Fächer, Frontalunterricht, 90er Jahre. Also ich finde, gerade die MINT-Fächer, die müssen praktisch unterrichtet werden. Man kann viel Gruppenarbeiten machen. Man kann wirklich kreativ etwas entwickeln. Man kann experimentieren. Es ist extrem spannend für Mädchen und für Buben. Das würde sich anbieten.
Zumindest finde ich gerade auch Finanzbildung und solche Dinge ein bisschen praktischer orientierter. Der ist im Lehrplan 21, also es kommen neue Aspekte dazu. Ich hatte wirklich das Glück, immerhin hatten wir im Gymnasium so simuliert Wirtschaftswoche, wo wir selber gegründet haben, sehr anwendungsorientiert. Es hat sicher auch vieles immer noch ausgelöst, dass ich den Schritt auch gewagt habe. Das hat mir so gut gefallen, diese Woche, wo wir wirklich unser eigenes Produkt und Unternehmen gründen konnten, branden konnten, Werbung machen konnten und ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig, dass man diese Projektwochen halt auch von außerhalb, von der Wirtschaft oder was auch ganz wichtig ist vom Effekt her, glaube ich, auch um das auszugleichen, diese Stereotypen, gibt es Initiativen, dass Väter in die Schulen kommen und lesen oder vorlesen und mitlesen, dass Jungs auch mal lesende Väter sehen. Also weil die ja oft keine Sprachstudien oder geisteswissenschaftlichen, da muss man eben auch auf die Seite einiges tun.
Und du hast den Lehrplan 21 angesprochen. Ich glaube, der geht in die richtige Richtung, auch mit der Kompetenzorientierung. Und was ja da als transversales Fach auch gefördert wird, zum Beispiel, ist Medien und Informatik. Und schon ab der ersten Stufe oder ab dem ersten Zyklus, das geht sicher in die richtige Richtung, auch mit dem Stichwort Digitalisierung. Was wir aber sehen vor dem Hintergrund von MINT, ist zum Beispiel die Abwesenheit eines Faches Technik. Also Technik ist kein Fach, aber ich finde, gerade auf der Primarstufe gibt es extrem viele gute Ansätze, wie man Technik in andere Fächer integrieren könnte. Man kann Technik auch im Deutschunterricht integrieren, zum Beispiel mit einem Text zum Leseverständnis, extrem unterschiedliche Sachen, und dann sind wir eben wieder bei der Interdisziplinarität.
Und ich glaube, es ist dann schon katastrophal für viele Menschen, die jetzt vielleicht einseitig mathematisch begabt sind, diese Sprachorientierung dann wieder um. Das ist wirklich auch bei der Gymnasialprüfung weiterhin, dass Deutsch und später auch noch Französisch so viel zählt. Also wenn man jetzt einfach wirklich top ist in Mathe, man hat ja keine Chance, dann aufs Gymnasium zu kommen. Und solche Dinge, das ist natürlich in anderen Schulsystemen, geht man mehr darauf ein, was halt die wirklich individuellen Begabungen und Talente sind.
Ihr habt den Lehrplan 21 erwähnt. Wir haben dazu mit Christian Glor gesprochen. Er arbeitet für die Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz und ist dort für den Lehrplan 21 verantwortlich. Von ihm wollten wir wissen, ob der Lehrplan 21 eine Mädchenquote vorsieht, nämlich etwas, das sich der Verein Girls Code 2 für gewisse Bereiche in der Schule wünscht. Unsere Reportage dazu.
Einheitliche Lernziele in den Schweizer Schulen. Das ist seit 8 Jahren das Ziel des Lehrplans 21. Der Gender Gap im MINT-Bereich bleibt aber bestehen.
Zu einer Mädchenquote sagt der Lehrplan 21 nichts aus. Eine bestimmte Personengruppe aufgrund ihrer persönlichen Merkmale besonders zu fördern, kann und darf nicht Ziel eines Lehrplans sein.
Diese Aussage teilt David Kleres von Girls Code 2 nicht ganz.
Sehr, sehr spannende Aussage. Würde ich sagen, dass ich sie teile, aber ich habe den Eindruck, dass diese Gender Gap, die wir sehen in dem MINT-Bereich, vielleicht eher von Stereotypen kommt, die vielleicht auch im Lehrplan drin sind, dass man immer Beispiele mit Jungs macht, wenn es irgendwas mit Technik zu tun hat, und Beispiele mit Mädchen, wenn es irgendwie um weichere Sachen geht oder mit Sachen mit Gefühlen. Ich denke, es ist auch viel in der Gesellschaft im Moment da, die einfach diese Stereotypen bilden und auch erhärten. Ich glaube, man könnte schon viele Probleme lösen, indem man einfach einen Gender-Experten oder jemanden, der sich wirklich mit dem Thema Gender Gap in den MINT-Feldern spezifisch auseinandergesetzt hat, und einfach diese Person fragt, ob sie über den Lehrplan durchgehen kann oder über gewisse Beispiele oder über gewisse Bücher. Einfach da vielleicht schon ein paar Stereotypen auseinanderzubauen, die dazu führen, dass dieser Gender Gap überhaupt zustande kommt.
Im Lehrplan 21 sind alle Kompetenzen und Kompetenzstufen geschlechtsneutral formuliert. Da finden sich auch keine Beispiele, die irgendwie weiblich oder männlich assoziiert sein könnten. In den Lehrmitteln selber kommen Beispiele vor, und bei der Entwicklung der Lehrmittel wird auch auf die Diversität der vorkommenden Personen geschaut.
Um den Gender Gap zu schließen, braucht es nicht einen neuen Lehrplan, sondern diversere Beispiele im Unterricht. Das wünscht sich auch die 17-jährige Zoe.
Ich finde gut, dass keine geschlechterspezifische Förderung geplant ist. Was ich mir allerdings wünschen würde, wäre eine interessenspezifische Förderung, dass man halt zum Beispiel, wenn man besonders interessiert ist an Mathematik, die Möglichkeit hat, sich in mathematische Probleme vermehrt zu vertiefen.
Ja, das war unsere Reportage. Also Zoe wünscht sich, dass sie ihr Interessen nach sich vertiefen kann, dass ein Angebot besteht. Wie seht ihr das?
Ich glaube, gerade in MINT ist eine interessenspezifische Förderung extrem wichtig, dass man einfach auch schaut, nicht nur auf die Noten, also wo ist diese Person, wo ist dieses Mädchen schulisch gut, sondern auch wo liegen dann wirklich die Interessen. Das muss nicht immer korrelieren, das ist wirklich spannend. Und ich glaube, da drauf können die Lehrpersonen sehr gut schauen, weil der Lehrplan 21 geht ja auch immer mehr richtig individuelle Förderung, was für die Lehrpersonen eine große Herausforderung ist, auch die integrative Förderung alle mitzunehmen. Aber ich denke, wenn die Lehrpersonen wirklich auf jede einzelne Schülerin, auf jeden einzelnen Schüler eingehen, dann kann das etwas werden mit der Mitförderung.
Die Stadt Zürich hat so ein Ferienplausch-Angebot, Faszination Technik, in dem Kinder zum Beispiel lernen, eine App zu programmieren oder ein Spielbrett mit Controller und LED-Lichtern zu bauen. Die hat eine Mädchenquote. Was hält ihr davon?
Super. Ja, das finde ich natürlich toll.
Sehr also, toll.
Also vor allem eben, da ist es ja ein Angebot, das inklusiv auch sein soll und sich an alle richtet. Und ich meine, das ist wie bei der Wirtschaft. Da sehen wir, wie sie in Erstbewegung, dieses freiwillige Umdenken, wo man 40 Jahre drauf gewartet hat, hat nichts gebracht. Wenn wir jetzt quasi nur schon mit Softquoten, man könnte natürlich auch mit noch viel mehr bewirken mit harten Quoten. Da bewegt sich wirklich was. Und jeder Bereich, wo halt keine Quoten sind, der verharrt. Mein Dorn im Auge ist auch immer Pensionskassenbereich, zweite Säule, wo unser Volksvermögen, unser Geld drin ist. Aber das wird alles eigentlich gemanagt von Männern in den älteren Jahrgängen.
Nichtsdestotrotz, Jana macht eine Quote zu schaffen.
Womit ich aber öfters persönlich konfrontiert bin, sind Aussagen wie, ja, du musst ja nicht so gut im Studium sein, du bekommst sowieso einen Job wegen der Frauenquote. Und ich möchte ja nicht wegen meinem Geschlecht eingestellt werden, sondern wegen meines Könnens. Ich mache mir deshalb oft auch selber sehr viel Druck, weil ich denke, ich muss mich doppelt beweisen, dass ja niemand meine Kompetenzen anzweifelt.
Ja, das zeigen ja auch Studien, oder? Dass dann die Frauen, die es nach oben schaffen, einfach wirklich doppelt so gut sind, die es einfach mit mehr Effort. Und ich meine, die gut ausgebildeten, guten Frauen sind die Gefahr für den mittelmäßigen Mann. Ich persönlich hätte überhaupt keine Probleme. Ich finde, das ist auch immer so ein aufgebauschtes Narrativ. Willst du eine Quotenfrau sein? Ich so, ja, bin mega gern Quotenfrau. Die Männer sind gut gefahren, indem sie ihre 90% Quotenquote halten konnten. Sind auch 90% Quotenmänner. Jetzt haben wir ein paar Quoten. Und das sind so von außen gesteuerte Druckversuche. Ich meine, da muss man wirklich dann auf sich selbst schauen und überzeugt sein, dass man es kann.
Und bei dieser ganzen Quotendiskussion, wenn dann die Frauen das Gefühl haben, sie sind da nur drin, weil sie eine Frau sind, Ich frage mich dann immer, oder ich frage Sie dann, wieso dann gewisse Männer zum Beispiel in Verwaltungsräten sind. Also das Buddy-Prinzip, oder?
Ja, und ich
sind nicht viele auch wirklich da drin, weil sie einen Buddy hatten, der da schon drin sitzt. Ist das dann eine Qualifikationsvoraussetzung?
Und ich frage Sie auch immer mathematisch, wenn die Männer und Frauen im Schnitt gleich intelligent sind und die Besten die Jobs bekommen, warum haben wir nicht überall 50-50? Weil es einfach logischer wäre, weil dann eben die Besten da sitzen würden. Dann hätten wir wirklich auch eine Mischung. Und ich frage auch immer wieder, was macht das für einen mathematischen Sinn? Also man muss auch immer wieder vorrechnen, dass über die Hälfte Jus studieren, Anwältinnen werden zum Beispiel, und dann, was sieht man in den Kanzleien auf Top-Etage? Also irgendwie 80% Männer, da geht doch rein mathematisch auch etwas nicht aus. Also erklär mir das. Und das ist, man muss es immer wieder auch mit Zahlen argumentieren.
An der Frauensession 2020 wurde unter anderem mit der Motion halbe-halbe MINT-Beruf gefordert, dass der Frauenanteil in MINT-Berufen bis 2030 auf 50% gesteigert werden soll. Ist das überhaupt realistisch?
Ich denke, das muss gar nicht unbedingt realistisch sein, sondern es muss ein Zeichen setzen. Wir haben 50% Frauen in der Gesellschaft, das ist sozusagen die Normalverteilung, und da finde ich es legitim, dass man auch so ein Ziel setzt. Ob es dann realistisch ist oder nicht, finde ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht so wichtig.
Es braucht halt immer Übergänge, Zeiten der Übergänge, temporäre Quoten und Ziele sind immer, es ist auch wie in der Wirtschaft, da stellt man auch Zielgrößen, KPIs, und ich meine meistens, dort ist es immer natürlich geldorientiert, am meisten Durchmischung hätten wir natürlich auch, wenn die Anreize, wenn Frauenanteil und durchmischte Teams eben Boni relevant wären. Da ändert sich dann immer schnell etwas.
Was sich etablierte Frauen im MINT-Bereich für die Zukunft wünschen, erzählen Sie uns jetzt selber. Susan Thomas sieht das folgendermaßen.
Ich wünsche mir wirklich, dass die Frauen die Chancen, die sie heute haben, packen und MINT-Technologie, Innovation und Frauen, dass das etwas ganz Normales und ganz Natürliches ist. Die gesellschaftliche Erwartung ist heute nicht unbedingt, dass man Naturwissenschaftlerin, Physikerin, Ingenieurin wird. Und ich bin überzeugt, dass in den Mehrzahl der Fällen die Frauen heute in den Unternehmen sehr, sehr willkommen sind. Wir brauchen die Frauen.
Dieses Jahr im Juli hat Marina Wiatzowska von der ETH Lausanne die sogenannte Fields-Medaille bekommen, eigentlich so quasi einen Nobelpreis der Mathematik. Geht es also in die richtige Richtung oder was wünscht ihr euch noch?
Ja, das ist natürlich eine super Plattform, oder? Dass man, solche Menschen werden natürlich dann auch global überall hin eingeladen an Konferenzen, haben eine Bühne, ihre Message und ihre Botschaften dann in die Welt auszutragen. Und je mehr sie gesehen werden und je mehr sie ausgezeichnet werden, desto mehr können sie inspirieren.
Ja, es gibt also viel Arbeit. Vielen Dank, dass ihr euch engagiert und dass ihr heute hier bei mir wart. Vielen Dank, Clelia und Patricia.
Danke dir. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Direction Future. Der Podcast von Johnson & Johnson mit zukunftsweisenden Ideen und Ansätzen für ein besseres Morgen.
Ob auf Spotify, Google oder Apple. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei Direction Future dabei seid.